5. EMDR. Nach ihrer ersten, von mir bezahlten, EMDR-Sitzung bei der Kon Prokopova in der Manesowa schlief Serafina 2 Nächte und 1 Tag. Als sie aufwachte, war Frühling und der Morgen war so hell, blau und klar wie noch nie in ihrem Leben. Wann war sie das letzte Mal so fröhlich aufgewacht? Sie hatte nichts Schlechtes geträumt, sie fühlte sich um 20 Kilo leichter und sie dachte nicht wie sonst zuerst an Mamasches Intrigen und ihr eigenes ungeschriebenes Buch. Sie stand schnell auf, tippelte auf ihren kleinen, dicken Füßen zum Fenster und sah lächelnd hinaus. Und aus dem weiten böhmischen Himmel sagte plötzlich die freundliche Stimme von Prinz Bajaja zu ihr: »Ich würde trotzdem an deiner Stelle einen Gentest machen, du leichtgläubige Gans.« Sie nickte überrascht, rollte die glänzende Unterlippe wie eine beleidigte 5-Jährige zusammen und dachte: »Ja klar, gute Idee.« Dann setzte sie sich an den Schreibtisch und klappte den Laptop auf. Was sie mir zu erzählen hatte, war für ein SMS zu lang. Die Kon Prokopova bot die EMDR-Methode erst seit ein paar Monaten an. Als erste in der Republik, wie sie Serafina am Telefon vorher erklärt hatte. Obwohl sie wie eine Wiener Immigrantin und Psychotherapeutin aus einem US-Nachkriegsfilm hieß, hatte sie, eine ernste, kantige, sexuell desinteressierte Tschechin um die 40, diesen matten Nullerjahre-Look einer Versicherungsangestellten, Politikerin, Kunstlehrerin. Mimikrie, blondes, halblanges Haar, so unauffällig geschnitten, dass Serafina hinterher nie wusste, wie ihre Frisur wirklich aussah. Eine randlose Brille, weder groß noch klein. Die nicht allzu üppigen, farblosen Lippen immer mit einem Labello eingefettet. So saß sie relativ entspannt in der halb verdunkelten Praxis in der Nähe des Riga-Parks, auf einem alten Breuer-Rattanstuhl, die Beine überkreuzt, einen A4-Block auf dem Schoß, und stellte Serafina kurze, klare, unmetaphysische Fragen, die sie in überraschenden Dreierschritten jedes Mal zum Kern des Problems führten. »Seit wann haben Sie Übergewicht? Sind Sie die Einzige in der Familie? Wurden Sie als Kind oft mit Süßigkeiten zum Verstummen gebracht? Oder Ihr Vater ist nicht Ihr Vater? Sie hatten schon immer diesen Verdacht? Oder hat Ihnen jemand anderes suggeriert, er könnte es gar nicht sein? Oder waren Sie erregt, als Sie sich in Miami auf Ihren neuen Vater stürzten? Fanden Sie das Heavy Petting mit Ihrem Schriftstellerbruder in Prag aufregender? Mögen Sie Inzest an sich oder geht's Ihnen einfach nur um den Sex?« Während sich die Kon Prokopova Serafinas Antworten notierte, überlegte meine stets auf Überlegenheit und Distanz versessene große Schwester, ob sie schon mit einem Bein in einer mehrjährigen Therapie steckte und darum lieber den Mund halten sollte, und ob nicht eventuell der korrupte, nutzlose, antisemitische Dr. Savionoli, mit dem ich und Noah seit Jahren zu tun hatten, eher was für sie wäre, weil sie als Hardcore-Traumapatientin alles wollte, nur nicht herausfinden, was mit ihr wirklich los war. Aber Serafinas Skepsis verwandelte sich bald in einen schrillen Ego-Triumphzug. Das erste Gespräch in der Manesowa war, wie die Begründerin der EMDR-Therapie Francine Shapiro in ihren Lehrbüchern und Seminaren empfahl, umsonst. Das zweite, hier ging es um die symbolische Summe von 250 Kronen, bezahlte Serafina genervt von dem Mail-Wechselberg-Geld, das sie von Mama für ihre Prag-Light-Diät kassiert hatte. Dann erst kam die eigentliche EMDR-Session. 3000 Kronen in bar, die Serafina beim Reinkommen in einem Umschlag auf der schwarz glänzenden Art Deco-Kommode in Kon Prokopovas Praxisflur kommentarlos ablegen sollte. Ein bisschen wie im Puff oder wie bei der Mafia kleiner. Diese Summe hatte ich ihr aus Tel Aviv mit Western Union geschickt. Danach durfte sie die EMDR-Kopfhörer aufsetzen, aus denen ein ewiges Tack, 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 immer abwechselnd links und rechts, so lange über ihre Ohren in ihre linke Gehirnhälfte drang, bis ihr eingeschlafenes Sprachzentrum wach wurde und sie mit irre hin- und her springenden Augen über Dinge zu reden begann, die sie sich selbst seit Jahrzehnten verschwieg. »Ich weiß, 3000 sind eine Menge Karotte, gerade für einen verarmten Immigranten wie dich, der wegen gewisser Sexeskapaden auf der Schwarzliste steht und mit seinen ewigen Nieder mit den deutschen Artikeln zurzeit nichts verdient. Die Investition hat sich trotzdem gelohnt. Ich werde bald noch mehr Kohle von dir brauchen und es ist mir egal, woher du sie nimmst. Oder möchtest du, dass ich Papa und Mama dein Wix-Video vorführe? Ja, ich will unbedingt noch ein paar Sessions machen. Dass Papascha doch mein Vater ist und nicht Valja, macht mich natürlich wahnsinnig happy. Gut, dass ich das gleich beim ersten Mal rausgefunden habe, aber das kann nicht mein einziges tiefenpsychologisches Geheimnis sein. Wer ständig so abwesend ist wie ich, sagt meine Therapeutin, wer so apathisch und gleichzeitig so begabt ist, wer seinen Bruder vernaschen will, wer beim Anblick eines Brathuhns oder eines dampfenden Tellers Borsch so feucht wird wie ich, die muss als Kind etwas Entsetzliches erlebt und gesehen und dabei minutenlang vor Schreck die linke Gehirnhälfte abgeschaltet haben, um das Ganze gleich wieder zu vergessen. Ich meine etwas, das mindestens so unangenehm ist wie Mamaschas Papa-Wechsel-Dich-Spiel. Außerdem komme ich zurzeit mit der bulimischen Enkelin des Meisterspions nicht weiter. Die dumme Kuh hat so viel von unserer Familienstory in ihrem bescheuerten Agentenmärchen versenkt, dass ich neuen, sensationellen, unverbrauchten Stoff brauche. Ich dachte zum Beispiel an Rosine 1958, an deine Lieblingsszene in meinem unterbeleuchteten Leben, die wir nur in Mamas Version kennen. Wie war es wirklich? Es stimmt, was ihr erzählt. Ich habe das während der EMDR-Sitzung auch gesehen. Wo war unrasiert und Jung war ja ziemlich scharf, wie er nervös, aber cool hinter der gesprungenen gläsernen Flughafentür steht und so tut, als würde er sich freuen, mich das erste Mal im Leben zu sehen. Aber als sie und ich 3 Stunden vorher in Moskau ins Flugzeug stiegen, passierte etwas viel Heftigeres. Und das hat sie uns nie erzählt. Mama, sie war weiß wie Papier, begann plötzlich zu zittern. Sie zog mich panisch zu sich auf den Schoß, umklammerte mich, als hätte ich eben Buchenwald überlebt, und sagte, es tue ihr leid, dass sie so viel Chaos angerichtet hat. »Was ist Chaos, Mami?« sagte ich, und sie sagte, das sei jetzt zu kompliziert. Sie hoffe, dass bald endlich alles in Ordnung kommt, denn der Papa, der in Prag auf uns wartet, sei wirklich mein Papa, obwohl er denkt, dass er es nicht ist. Ich sei aber zu klein, um das zu verstehen. Egal, ich würde diesen Tag sowieso bald vergessen. Dann weinte sie wieder und sagte, »Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie wisse immer noch nicht, ob sie Vova die ganze Wahrheit sagen soll.« Sie zitterte noch mehr wie ein kleiner, verlassener, lächerlicher Hund und sie drückte mich wieder an sich und ich legte meinen Kopf auf ihre Schulter und sah ganz aus der Nähe, wie der riesige rote Granatohrring an ihrem Ohr hin und her schaukelte. »Und genau an den soll ich jetzt immer denken«, hat die Kon Prokopova gesagt, »wenn ich mich vollfressen oder den Falschen ins Bett zerren will.« Und dann hat sie das Tack, 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 Tack in meinem Kopfhörern leiser gedreht und plötzlich hörte ich mich selbst, wie ich zu Mamascha sagte, »Lüg weiter, Mami, wenn dir nichts Besseres einfällt, das mache ich auch immer so.« Serafina hörte kurz auf zu schreiben. Sie merkte, wie laut sie vor Aufregung auf ihren alten Mac eingedroschen hatte, viel zu laut, denn sie durfte niemanden wecken. Und dann schaute sie wieder lächelnd aus dem Fenster und zum Glück hielt Prinz Bajaja diesmal den Mund. »Lüg weiter, Mami, das mache ich auch immer so. Verstehst du, Kleiner?« »Das habe ich als 3-Jährige gesagt. Als ich mich dabei selbst wie in einem Film gesehen und gehört habe, war ich natürlich ganz schön ergriffen und traurig. Aber gleichzeitig fand ich es genial, dass wir alle noch ein zweites Leben haben, neben dem Leben, das wir kennen und erinnern. In der EMDR-Terminologie nennt man das verdrängtes Dasein. Dasein, verstehst du?« »Scheiße, Karotte, wer noch nie EMDR gemacht hat, der hat überhaupt nicht gelebt. Der war bei den großen emotionalen Sensationen seines Lebens gar nicht richtig dabei. Ich weiß aber nicht, ob das was für dich wäre. Die Kon Prokopova sagt, wenn es nicht hilft, kann es schaden. Und du bist ja eine ziemliche Pussy, wie wir alle wissen. Außenweich und innen auch. Stell dir vor, du würdest dich selbst wie im Kino dabei sehen, wie du damals in Bulgarien neben der Umkleidekabine deine kleine Karotte rausgeholt und daran rumgespielt hast und wie die Polizei kam und wir deinetwegen stundenlang auf der Wache sitzen mussten, bis einer von Papaschas Freunden vom Innenministerium aus Prag anrief. Du hast fast 8 Stunden durchgeheult und gekotzt hast du auch, bis es grün und braun aus dir herauskam. Würdest du das nochmal erleben wollen?« Sie tippte ein Semikolon, einen Gedankenstrich und eine Klammer und in der E-Mail ploppte ein Smiley auf. »Ach so, hast du ja neulich in deiner schicken Sauna in Berlin-Mitte. Und noch ein Smiley. Vielleicht solltest du es doch ausprobieren, wenn du hier bist. Ein paar traumalösende EMDR-Sitzungen bei der Kon Prokopova und du würdest nie wieder öffentlich wichsen. Ich werde zum Beispiel nie mehr lügen, seit ich mich selbst beim Lügen gesehen habe. Und ich werde Vova wie meinen Vater und nur wie meinen Vater lieben, seit ich gesehen habe, dass er es doch ist. Und«, sie hielt inne, drehte sich um und sah die schlafende Gestalt hinter sich im Bett zärtlich und ängstlich an, Die anderen großen Geheimnisse meines Lebens erfahre ich auch bald. In einem Monat habe ich den nächsten Termin. Ja, ich weiß, aber man darf sich dem magischen Tak-Tak-Tak von Francine Shapiros Maschine nicht zu oft aussetzen, sagt die Kon Prokopova, sonst wird man süchtig danach. Ahoi. Sie löschte das letzte Wort und schrieb, bis bald. Dann löschte sie den Punkt und schrieb, bis bald in Prag, Kleiner. Dann, ohne die E-Mail abzuschicken, klappte sie den Laptop zu, stand auf und begann sich langsam anzuziehen. Bist du schon lange wach, Serafinale? Die Gestalt hinter Serafina regelte sich im Bett, schüttelte den großen, haarigen Kopf und setzte sich auf. Es war ein hübscher, ältlicher Hebräer mit weiblichen Gesichtszügen, einem kalifornischen Fünftagebart und den fettigen Ansätzen zweier hipper Matisyahu-Schläfenlocken. Er trug ein weißes, langärmliches Unterhemd von Schießer, sonst nichts, und als er die Bettdecke zurückschlug, sah man, dass nicht nur sein großer, langer Schwanz und seine Eier rasiert waren, sondern auch seine kurzen, dünnen, sehnigen Triathlonbeine. »Mazel Tov, du hast schon wieder abgenommen, Serafinale. Jetzt bist du perfekt. Aber wenn du noch dünner wirst, fahre ich sofort zurück nach Hamburg und du siehst mich nie wieder. Oder ich gehe gleich in die Klinik in Liechtenstein, denn ohne dich würde ich verrückt werden. Knie dich jetzt sofort hin.« Balaban, der Sexrabbi und berühmte Eheratgeber. Seit er in Prag aufgetaucht und in Serafinas altem Kinderzimmer in der Italska eingezogen war, hatten er und meine gefräßige Superschwester täglich 2 bis 3 Mal Verkehr, wie er, der Hobbysexologe, es nannte, und weil Serafina 36 Stunden ohne Pause geschlafen hatte, musste er jetzt ein paar besonders eilige Unterdrückungsfantasien nachholen. Sie machte das übliche, geschockte, lüsterne Submissivgesicht, aber dann fielen ihr Mamas Granatohrringe ein. Sie schaukelten riesengroß und blutrot durchs Zimmer. Sie blitzten in dem netten Prager »Endlich fängt das Leben wirklich an, Morgenlicht«. Sie klirrten wie Ketten, die sich vom geschundenen Körper eines Gefangenen lösen. Und Serafina sagte, »Rabbi, Baby, tut mir leid, jetzt nicht.« Der Opferblick verwandelte sich in einen undurchschaubaren Krankenschwester-Mama-Mix. »Später, ja?« »Was ich auf dem EMDR-Trip erfahren habe, stellt mein Leben gerade wieder vom Kopf zurück auf die Füße. Das muss ich erst verarbeiten. Dafür brauche ich jede Kalorie. Keine Angst, an unseren Spielen ändert das nichts.« Sie machte einen Kussmund und schickte ihm 3, 4 Luftschmatzer. »Es wird dich übrigens auch sehr interessieren und vielleicht deine Rachsucht dämpfen. Allewei, wie du sagen würdest. Das wissen wir aber erst, wenn ich dir alles erzählt habe.« Und sie zog ein skandalös enge schwarze Jogginghose über ihren nicht mehr ganz so monströsen Diätbauch bis zu den immer noch riesigen Brüsten hoch. »Und wenn wir die Alten mit der Wahrheit konfrontiert haben. Ich freue mich auf Mamaschas süßliches Matrioschke-Gesicht, wenn es böse wird.« »Meine Rachsucht, wie du das nennst, Meidele«, sagte der hübsche Balaban tuckig, »ist ziemlich gedämpft. Sonst würde ich mich kaum mit deinem seelischen, unterentwickelten Papi und seiner infantilen Gattin in dieser winzigen Wohnung herumdrücken, statt mit dir allein in einem kleinen Barockpalast auf der Kleinseite alle von der Tore gewährten Freiheiten zu genießen. Das könnte ich mir allein von den spanischen Audiobookrechten leisten. Na, Horn, rat mal, wie viele Bücher ich bisher verkauft habe. Wie lange habe ich eigentlich geschlafen, Rabilein? Hör doch zu, Paperbacks zählen auch.« Sie guckte leicht dissoziativ auf ihr iPhone. »Was? 2 Tage? Hier sind 7 ungelesene SMS von meinem Bruder aus Tel Aviv. Es ist was passiert.« Sie fing sofort an, meine Nachrichten zu lesen und zu beantworten, und dabei murmelte sie, »Waren die Alten im Rudolfinum, während ich geschlafen habe? Wie war das Konzert? Hoffentlich grauenhaft. Hoffentlich hört jetzt der kindische Lou Harper-Kult in der Italska wieder auf. Ich kann den Typen nicht ausstehen, die ist mir zu weich, zu schamlos. 37 Länder... 2,8 Millionen im August kommt eine polynesische Ausgabe von »Geld ist alles« raus. Ich muss mich nicht an deinem Vater rächen, weil er in ganz Hamburg herumerzählt hat, ich sei ein Kinderficker im Galizien-Kaftan. Ich bin ihm sogar dankbar? Balaban machte beleidigt »Pff«. Dann stopfte er sich das Kissen unter den Kopf und deckte sich wieder zu. Und bald bewegte sich die Decke in einem eindeutigen Rhythmus auf und ab. »So weit gehen wir jetzt nicht, Serafinale«, sagte er, während er sich leicht schielend einen runterholte. »Ich hatte das ganze Wissen ja in mir drin, ich musste es nur aufschreiben. Und wegen der KGB-Tricks deines Vaters tat ich es eben bei den Chabadniks in Liechtenstein. Zu Beziehungen, Family und Sex fällt mir schon seit meiner Bar Mitzwa kluges Zeug ein. Frag mich mal was. Heute Nacht, als du im Schlaf Papa Papascha gerufen und dabei wie Jane Birkin gestöhnt hast, dachte ich zum Beispiel, jeder wächst mit dem Vater auf, den er nicht hat. Wie klug und hilfreich findest du das? Ich hab dich nicht gehört. Knie dich einfach nur hin, das wird mir reichen. Du musst nicht mal deine Arme hinter dem Rücken verschränken. Yalla, alle, sonst komm ich nicht. Serafina, die immer noch mit ihrem Telefon beschäftigt war, ging auf die Knie und sagte, »Gebt mir ein Zeichen, Sir, wenn ich wieder aufstehen darf.« Dann sagte sie, »Armer Soli, der Junge ist über 40 und jetzt macht er den Alten Vorwürfe, sie hätten ihn als kleines Kind vernachlässigt? Was soll ich sagen?« Was ich Serafina, während sie ihren EMDR-Rausch ausschlief, aus Tel Aviv geschrieben hatte, klang wehleidiger, als es gemeint war. Es war, in ein paar eilige Kurznachrichten gepresst, der ganz große, historisierende Rundum-Gedanke, der mir in meiner israelischen, oritelelosen, noahlosen, mamalosen Einsamkeit und Dauerpanik plötzlich so schmerzhaft gekommen war. Mein Ansatz war intellektuell, die Ausführung weniger. Wenn man, dachte ich, davon ausgeht, dass früher der Mensch nichts war und die Umstände alles, und wenn man sagen konnte, dass seit Voltaires »Écraser l'infâme« allein das Ich herrschte, ordnete, zerstörte, organisierte, ja, auch das Über-Ich der letzten Feudalisten in bolschewistischer, zionistischer, ökologistischer Montur, bla bla bla. Dann waren Eltern wie Vove und Mamascha, die auf ihren dreijährigen Sohn schissen und ihn schon mal ein ganzes verficktes Jahr lang allein bei seinem Großvater in Moskau ließen, doppelt aus dem Rahmen gefallen, als Instinktwesen und als besonders rücksichtslose Bewohner der Ich-Epoche. Löste, so dachte ich weiter, das therapeutische Zeitalter unmerklich die Ich-Epoche ab, damit sich Typen wie sie nicht schuldig fühlen mussten und stattdessen selbst als Opfer der Umstände, das heißt andere Ichs, sehen konnten? Oder war ihnen einfach alles zu viel? Diesen Gedanken teilte ich nicht nach Prag per SMS mit, er war zu kompliziert. Außerdem, Vovo und Mamascha würden sowieso nie zu einem Therapeuten gehen, dafür waren sie zu sehr Bolschewiken an Seele und Leib. Also textete ich, sie haben Forderungen gestellt, die sie selbst nie erfüllt haben. Und jetzt heulen sie rum, weil ich nicht nach Prag kommen und koschere Familie spielen will. Und wer hat mir geholfen, wer stand mir bei, als ich mich um den verlassenen Vovo in Hamburg kümmerte? Mama, während Weiler zwischen ihren zellulitischen Schenkeln lag? Oder du, die Inzestgöttin von Miami Beach? Und neulich habe ich eine halbe Tavor genommen. Danach hatte ich nicht mal mehr Angst vor dem Brummen meiner idiotischen israelischen Klimaanlage, die nachts immer von selbst angeht, verstehst du? Und Scheiße, Serafina, warum antwortest du mir nicht? Du bist genauso wie sie. Während Serafina meine SMS las und innerlich seufzte, Gott, ist ja irre und süß, während sie dachte, die E-Mail, die sie an mich geschrieben und noch nicht abgeschickt hatte, sei ein Glanzstück geschwisterlicher Telepathie gewesen, während sie mit ihren kurzen Fingern flink zurücktextete, Cool down, Karotte, ich war kurz posttherapeutisch ausgenockt, aber jetzt ist alles super, so gut war es noch nie, ich schick dir gleich eine ausführliche E-Mail, in der steht, wie du auch rauskommen kannst, kam Balaban mit einem leisen, staccatohaften Grunzen. Es wurde still. Nur irgendwo hinter der Wand lief leise Conny von Lou Harper in der Live-Version von seinem Comeback-Album London Royal Albert Hall mit dem improvisierten Havana-Gila-Refrain am Schluss. »Du kannst wieder aufstehen, Meidele«, sagte Balaban mit brüchiger, versagender, glücklicher Stimme. Und dann sagte er strenger, »Jala, steh auf, ich kann dich nicht so herumkriechen sehen, wenn ich nicht mehr geil bin.« »Armer Soli«, wiederholte Serafine und schob sich das iPhone in die Jogginghose. Sie stand mit einem langen, selbstzufriedenen Löwinnengähnen auf, setzte sich aufs Bett und begann, Balabans himmlisch weiche Fußsohlen zu massieren. »Und dann will er auch noch, dass ich was mit Noah anfange, dem kindischen, unkonzentrierten, verwöhnten, dauergeilen Noah, der nicht mal mehr Geld hat und angeblich sogar schon tot ist. Was soll das? Warum? Ich hab ihm doch geschrieben, dass du und ich endlich zusammen sind, Rabilein. War's schön ohne mich? Was ist schon schön, wenn der Schwiegervater lauscht? Oh la la, mon amour, hättest du das gern?« Die Tür ging auf, der Lou Harper Song wurde lauter und in der Tür stand Vova der Schreckliche, gekrümmt und klein wie eine 1000 Jahre alte sibirische Birke. Er stützte sich widerwillig auf seinen neuesten Stock und sagte auf Russisch, »Kinder, wir frühstücken jetzt und Mama erzählt euch, wie es ist, wenn man sich in Lou Harpers berühmten Hut übergibt« und mit Blick auf Balaban, »übersetzt ihm das nicht.« »Na und?« rief Mamasche von hinten aus der Wohnung. »Hab ich was gesagt, als auf deinem Hosenbein Sekretflecken von deiner deutschen Zahnärztin waren? Das war mindestens genauso eklig.« Serafine ließ erschrocken Ballermanns Fuß los. »Krass«, flüsterte sie, »Sie haben den Gentleman des Rock kennengelernt.« »Den jüdischen Sexbaden«, erwiderte Ballermann noch leiser, »den Humbert Humbert von Hydra. Ich kann viel besser Russisch als dein Papi Deutsch. 4,5 Jahre Ronald Lauder Mädchen-Yeshiva in Jekaterinburg. Und dort hat mich keiner bei der örtlichen Presse denunziert.« »Sekretflecken«, rief Wowa in Richtung Küche, »ist ein hässliches Wort, Herzchen.« »Komm drauf an, wessen«, rief Mama zurück. »Ich will nicht mehr darüber reden.« »Du willst nicht mehr darüber reden?« Wowa der Schreckliche schenkte Serafine und Balaban, die ihn kalt, aber freundlich anstarrten, ein hilfloses Lächeln und hinter seiner stellenweise weiß angelaufenen uralten Egon-Bar-Brille, er sparte, wo er konnte, wurden seine Augen klein und rot, obwohl er aus Prinzip nie heulte. Der große Agent, Schriftsteller und Entrepreneur wusste genau, was jetzt kommen würde. Er hatte es schon tausendmal gehört und seit er aus Hamburg nach Prag gefahren war, sich vor Mamasche auf den Bahnsteig gekniet und sie um Vergebung gebeten hatte und dann nicht mehr allein hochgekommen war, seit sie beide jeden Tag ihre Runden im Riga-Park drehten, wie früher in Hamburg im Inno, über Mandelstamm, Zwetajewa, Babel diskutierend wie verklemmte Gymnasiasten, seit sie von morgens bis spätabends wie hypnotisiert im russischen Satellitenfernsehen hysterische Schlagershows und Politdiskussionen guckten, seit einer von ihnen nachts, wenn alle schon schliefen, immer noch mal aufs Klo rannte, nun ja, seitdem hörte er Mamasches Invektiven und tiefen Analysen auch nicht seltener. Wer 15 Jahre jeden Mittwoch und Freitag zwischen 2 und 3 in Bergedorf wie ein Hund eine wildfremde Schickse besteigt, brüllte Mama und warf in der Küche mit lautem Klirren Besteck auf den Tisch, und danach nicht einmal duscht und auch noch denkt, ich würde nichts riechen, der darf mir nicht widersprechen. Der hat nie recht. Der ist der dümmste Mensch auf der Welt. Ich bin nicht dumm, ich bin vielleicht ungeschickt. Woher weiß sie das alles so genau, Papa? Das war jetzt Serafina, unerwartet mädchenhaft und verschwörerisch. Ich, Esel, hab's ihr erzählt. Ich dachte, wenn sie denkt, es wäre nur um Sex gegangen, fände sie es weniger beunruhigend. Und das war Wowa papahaft lieb und gerührt. Und fang jetzt nicht wieder damit an, kreischte Mama. Es wäre nur was Sexuelles gewesen. 15 Jahre lang geht keiner zur selben Nutte. Nicht einmal du, du galizischer Potenzprotz. Los, kommt alle essen, die armen Ritter brennen an. Das Frühstück fand in der fensterlosen Küche statt, in der von morgens bis nachts über dem schweren Birkenholztisch eine billige Tesco-Plastiklampe brannte, deren schwachen gelblichen Schein ich immer schon so stimmungstötend fand, dass ich, wäre sie Harons Fackel gewesen, lieber ganz im Dunkeln die Fahrt auf dem Styx fortgesetzt hätte. Eigentlich gab es ein Fenster, aber das hatte Mama nach dem Russeneinmarsch 1968 zumauern lassen, aus Angst vor marodierenden Soldaten, die es zwar überhaupt nicht gab und die es vom Balkon des schräg gegenüberliegenden Hauses zu Casa Karubina circa 10 Meter weit gehabt hätten. Doch seit unter Mamasches Kinderbett in der Evakuation in Sterlitamak eine halbe Nacht lang ein betrunkener Einbrecher geschnarcht hatte, konnte sie nicht vorsichtig genug sein. Geredet wurde an dem chaotisch gedeckten Birkenholztisch kaum. Nur Wowa lobte einmal kurz Mamaschas Kochkunst. Es gab auch noch Piroggen, selbstgemachte Quitten und Kirschmarmelade, israelischen Salat, Blinchiki, heißen kalten Borsch, Kwas, worauf sie ihn wieder anbrüllte. Und deine Ingrid, was hat die gekocht? Rühreier? Mit zuckersüßem Golde die unrasierte Grinsen in Richtung Balaban, sagte sie dann zu Serafina. Übersetz das deinem Rebbe ruhig, Träubchen. Er ist scheint mir auch so ein untreuer Vogel. Dann wurde es, wie sonst nur an einem geuschen Tisch, still. Man hörte höchstens das Klappern von Besteck und dritten Zähnen. Und dann entdeckte Serafina, die Mamas Bemerkung mit großer Mühe und einer von der Kohn Prokopova erlernten autogenen Übung übergangen hatte, das Plakat aus der Titanic über Wowas Kopf. »Der wichsende Heine«, so stand es dort im verlaufenden blutroten Horrorfilmbuchstaben, und darunter sah man mich, schiefes, paparazzohaftes, stark gepixeltes Standbild aus Klausis Erpresserfilmchen, in Action in der Elstersauna. Die Zunge hing mir leicht aus dem Mund, die Augen waren zu. Ich hatte wohllustige Falten um Lippen und Nase, wie eine französische Bulldogge, die sich an einem Chihuahua vergreift, und über meinem Schwanz war kein schwarzer Balken. Deutschland, ein Tittenmärchen, stand dort auch noch. Und als Serafina das las, machte sie sich ausnahmsweise ein paar ernste, empathische, ergebnisorientierte Gedanken. Wer hatte das Titanic-Plakat besorgt und aufgehängt? Warum hatte er oder sie es getan? War nur Mama oder war nur Vova unzurechnungsfähig bis grenzdebil? Oder waren es beide? Und wenn, wer hatte wen mit seinem Wahnsinn angesteckt? Und hatte ich der wehleidige Mitvierziger vielleicht doch recht, wenn ich hier aus Tel Aviv textete, wer solche Eltern hat, braucht keine Feinde? »Mama«, sagte Serafina auf Deutsch, »warum hängt dieses schreckliche Plakat hier?« »Ich finde es nicht schrecklich«, sagte Balaban. »Ich auch nicht«, sagte Vova. »Er hat doch einen großen, hübschen Schmock, fast so wie ich.« »Weil im Flur kein Platz mehr war«, sagte Mamascha. »Du und dein Bruder, ihr habt einfach zu viele Bücher geschrieben und bald, Täubchen, kommt mein Roman raus und für das wunderbare Agentenmärchenwerbeposter musste ich noch im Flur Platz lassen. Das verstehst du doch, oder? Das ist ja gewissermaßen unsere Familiengalerie.« »Schade, wirklich schade, dass du gestern Abend nicht mit uns im Rudolfinum warst.« »Ich hab's«, eisiger Blick zu Vovo und dann zum Sexrabbi, »deinem Vater diesmal so richtig gezeigt. Du hättest von mir lernen können, was es heißt, als Frau im Sozialismus, im Kapitalismus und im jüdischen Fundamentalismus zu bestehen.« Ja, es war, Swedenborg würde schreiben, auf engelhafte, weltüberbrückende, erhellende Art, Mamaschas Abend gewesen. Er hatte schon am späten Nachmittag begonnen, als sie Vova bei seinem wöchentlichen Jour fix mit Kostja, Major Sekora und ein paar anderen STB-Veteranen im Café Slavia abholte und dort für jeden Mann, bis auf Vova, Luftfellatio machte. Luftfellatio hieß bei Mamascha Mundspitzen, Mund öffnen, mit den Kindchenaugen im zugeschminkten Oma-Gesicht klimpern, fast faltenlos, weil sie es, alter Kumsomolzen-Trick, am Morgen mit Vovas Hämorrhoidensalbe eingerieben hatte, Kopf hochreißen, lächeln, nochmal lächeln, weggucken, zurückgucken, Blick blockieren und dann etwas zu lang triumphierend auf den imaginären benetzten Schwengel vor sich schielen. Sie hatte fürs Lou Harper-Konzert, Kiddush-Tour 2007, das rote Abendkleid angezogen, das Vova ihr als Versöhnungsgeschenk aus Hamburg mitgebracht hatte. Mega-Sale bei Peek und Kloppenburg, 70% off. Dazu billige, aber wirkungsvolle, schwarzglänzende Götz 17 Pumps, auf denen sie wie ein junges Mädchen schwankte. Sie hatte ihren Mund im starken Rot eines lockenden Pavianweibchens angemalt und die dünnen, schwarz gefärbten Haare zu Hause so lange toupiert und eingesprayt, bis sie wirkten, als wäre sie eben aus dem Bett gestiegen, wo sie nicht gerade Krieg und Frieden gelesen hatte. Und als Lou Harper, die überraschte Mamascha, zwei Stunden später im Rudolfinum zu Mamas Legs aus dem Publikum auf die Bühne holte, guckte sie ihn so an, als würde sie sich am liebsten gleich wieder ins Bett legen und diesmal mit ihm. Es war, da sagten alle, die dabei waren, bestimmt einer der glücklichsten Momente ihres 78-jährigen Kriegskind- und Immigrantinnenlebens. Auch deshalb, weil sie kurz vorher den 15-minütigen Fußweg vom Slavia zum Rudolfinum am Moldau-Ufer fast nicht überlebt hätte? Ihr selbst war es jedenfalls so vorgekommen. Sie ging, nein, schwankte, im heftigen, ständig drehenden Herbstwind, immer ein paar Schritte hinter Vova, Kostja und Major Sekora, mit nach unten gesenktem Kopf, entrückt in eine trübe, manische Gegenwelt, wo es kein Café Slavia gab und keine Männer, mit deren hirnloser Geilheit sie hirnlos Jojo spielen konnte, wo immer alles vorbei war, bevor es begonnen hatte, wo das Dasein keinen Sinn hatte, schon gar nicht das Dasein derer, die man liebte. An wen dachte sie genau? An Waller, den Freundlichen, der nun schon zum zweiten Mal sein Kind Serafina verloren hatte, und damit auch sie, die launische Lienotschke, genannt Mama, Mamascha, Mamatschke, den menschlichen Herbstwind sozusagen. Sie dachte an diesen lieben, sanften, allerdings auch berechnenden Mann, der die Besuche des Miami Holocaust Memorials vor Preiserhöhungen für Namensgravuren in die Memorial Wall warnte, weil er es gut mit ihnen meinte, aber auch, weil er nach dem dankbaren Lächeln eines Fremden wie ein ungeliebtes Kind nach Lob gierte. Der zu allem, was sie tat, ja sagte, damit sie ihn liebte, der nicht mehr war als der völlig untalentierte Sohn des Meisterspions Mel Wechselberg, der erst lange nach Trotzki aus der Sowjet-Enzyklopädie gestrichen worden war, eine menschgewordene Fußnote, ein dynastischer Profiteur, zufrieden, wenn er sich auf den bedeutenden Vater berufen konnte. Sie sah ihn in Miami am Flughafen stehen, vor 3,5 Monaten, der unermüdliche Ja-Sager hatte sie auch noch hingefahren. Er hatte Blumen für sie dabei und einen überflüssigen Rat. »Dein Vova ist kein netter Mann, darum liebst du ihn und darum solltest du lieber mich lieben. Mach trotzdem, was du für richtig hältst und flieg nach Prag. Danke, Lenatschka, dass ich dich kennenlernen durfte.« Als sie, das pompöse, verschlafene Rudolfinum-Gebäude bereits vor Augen daran dachte, bekam sie plötzlich höllische Schmerzen in der Brust. Liebte sie ihn doch? War ein doppelzüngiges Schätzchen wie er besser als ein falscher Teufel wie Vova? Sie drehte den Kopf, schaute aufs gegenüberliegende, dramatisch ansteigende Moldauufer und die Burg und die chaotischen Dächer der Kleinseite. Alles war schwarz und silbergrau, wie auf einer traurigen alten Schwarz-Weiß-Fotografie. Dann jagten weiter oben die langen, dünnen, schlierigen Wolken im Herbstwind davon. Der Abendhimmel war plötzlich nackt, leer und tot. Und sie musste sich schnell auf die nächste Parkbank retten, bevor sie mitten auf der sandigen, matschigen, pfützenübersäten Flusspromenade kollabiert wäre. Natürlich blieben die drei Männer vor ihr, Vova, Kostja, der Ex-Major, in derselben Sekunde stehen. Natürlich fragten sie besorgt, ob alles in Ordnung sei. Sie nickte, rappelte sich auf und ging gleich wieder weiter. Und natürlich tat ihr das Herz immer noch weh, als sie dann zwei Stunden später neben dem Gentleman des Rock auf der Bühne des Rudolfinums stand, oben vor 2000 Leuten, er im Scheinwerfer-Spot sie halb, und als er sich auch noch singend und geheimnisvoll lächelnd vor sie kniete, die Gitarre ablegte und die Hände faltete, fing sie an zu weinen und machte gleichzeitig mit dem ganzen Saal Luftfellatio. Die Kiddush-Tour 2007 war Lou Harpers geglückter Versuch, die 60er Jahre mit dem wesentlich strengeren Jahrtausendbeginn zu versöhnen. Nein, die Kiddush-Tour sollte die Pornpics von Hydra, die über Noah und Knut ins Internet und in den New Yorker gelangt waren, als Dokument einer besseren, aber gefährlicheren Epoche erscheinen lassen. Nein, auch nicht. Diese sauschwere 11-Monate-Tournee, die als durchtrainierter, aber von ewigen Vatersorgen und Kreativblocks innerlich ausgehöhlter 70-Jähriger unternahm, war die letzte Möglichkeit, die er hatte, um wieder zu Geld zu kommen, nachdem er von seiner Managerin um Songrechte, Merchandisingrechte, karibische Geheimkonten, Aktienbeteiligung etc. gebracht worden war, während er auf dem Mount Toruho von Rami Baron alias Shaki 7 Inch in Autosuggestion unterrichtet wurde, die der falsche Mönch selbst gar nicht beherrschte. Wahrscheinlich, hatte Lou ein paar Wochen vor dem Prag-Konzert im Wochenendmagazin der Mladá Fronta gesagt, ist es von allem etwas. Aber wieso hat mich noch keiner gefragt, warum die Kiddush-Tour so heißt? Ist wirklich keinem aufgefallen, dass alle meine Songs wie alte chassidische Tunes mit englischen Texten klingen? Die Mladá Fronta lag in der Italska täglich im Postkasten. Dort hatte Mamascha das Gespräch mit Lou, von dem sie vorher nie gehört hatte, entdeckt und gelesen. Dieser Lou Harper sah so aus, wie sie damals in Moskau geglaubt hatte, dass später Vova und Valer aussehen würden. Blasses, unverfressenes, ausdrucksstarkes Gesicht, bei dem Alter keine Rolle spielte, trotz Falten, Altersflecken und hängender Lider, weil man durch die gierigen Augen dieses ostjüdischen Bos direkt in sein Herz schauen konnte, das angesichts von 2000 Jahren Diaspora lächerlich jung war. Außerdem gefielen Mama die Pornpics von Lou mit den minderjährigen Hydra-Engländerinnen an sich sehr gut. Sie fand es seit den wilden Tagen des Prager Frühlings, der ja nicht nur im ZK-Plenum und in der Viola-Bar stattgefunden hatte, falsch und langweilig, wenn alle immer so taten, als hätten sie zu Hause keinen Sex. Darum hatte sie auch mein wichsender Heine-Plakat in der Küche in die Italska aufgehängt oder in ihrem Buch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, was Golda die Unrasierte heimlich unter der Bettdecke machte, während Moische der Grebser nachts auf dem Klo sein Kondom abstreifte und, aus Sparsamkeit mit kaltem Wasser, im Handwaschbecken seine Intimwäsche erledigte. Glückliche, unglückliche Mamascha. An all das, und komischerweise auch an die Leiche von Ingrid, wie sie am Tag ihres Selbstmords gefunden worden war, verdreht wie eine vom Himmel gestürzte Taube, dachte sie, als Lou seine Gipsen vor ihr auf den schwarzen, zerkratzten Bühnenboden des Rudolfinums legte, die Hände priesterhaft faltete und zu ihr aufsah. Es wurde sofort still im hohen, engen, barocken, frisch renovierten Dvorak-Saal, so still, wie es nur sein kann, wenn 2000 Leute darauf warten, dass etwas Unerhörtes passiert. Aber es passierte nichts. Die Pause wurde bald für manche so schwierig, dass sie wegschauen oder rausgehen mussten. Vova, Kostja und der Ex-Major, die schon aufgestanden waren, setzten sich wieder hin, und Vova und Kostja sahen einander so an, wie früher in der Bartolomejska, kurz vor Kostjas Finale, übrigens, was schreibt eigentlich gerade der und der Frage? Es war dieser tiefintellektuelle, aufrichtige Tschekka-Blick, wie ihn Kostjas bürokratischer Nachfolger Sekora nicht mehr kannte und konnte. Oben auf der Bühne passierte immer noch nichts. Und als schon alle dachten, Lou habe in 30 Jahren Sex, Drugs und Extremmeditation das Gespür fürs Timing verloren, sagte er leise, tief, langsam zu Mamascha, »Mother, will you light the Shabbos candles for me tonight?« Die erstaunte Mamascha schob wie ein Boxer, den man in Zeitlupe einen kräftigen Schlag seines Gegners kassieren sieht, die Schultern hoch. Der Kopf mit den hochtupierten Fick-mich-Haaren rutschte nach hinten und klappte danach unendlich langsam vornüber. Und während ein vorsichtiger anti-antisemitischer Applaus des in der jüdischen Frage eher unentschiedenen Prager Publikums aufbrandete, sagte sie, die atheistische russische Judin, in Lus Mikrofon das einzige hebräische Wort, das sie kannte. Shalom. Und das war immer noch besser als, klar würde ich sofort mit Ihnen ins Hotelzimmer verschwinden, Mr. Harper, wenn Sie es wollen, aber bin ich Ihnen nicht zu alt? Später, beim Kiddusch in Lus Garderobe, stand sie so nah und schutzbedürftig neben ihm wie seine Gefährtin. Er führte ihre Hand, als sie die Kerzen anzündete. Er sagte ihr auf Hebräisch den Weinsegen mit seinem lustigen englischen Akzent vor. Sie sprach ihn mit ihrem lustigen russischen Akzent nach. Baruch ata Adonai Eloheinu, so weiter. Wo war der Schreckliche, saß die ganze Zeit beleidigt auf einem weißen, fleckigen, zerkratzten Lederriesensofa, wie sie in allen Künstlergarderoben der Welt stehen, den verhassten neuen Krückstock zwischen den Beinen, links von ihm Kostja, rechts Sekora, beide von so großer prominenten Nähe angenehm geschockt. Und als Lou, der den ewigen Fedora-Hut auch während der Zeremonie frech nach hinten geschoben hatte, den Dreier die Becher mit dem Kiddushwein reichte, kippte Vova sofort seinen heimlich hinter Sofa und flüsterte dem Ex-Leutnant zu, »Scheiß Religion«. Danach hatte Lou noch eine kleine Ansprache auf Englisch gehalten, Thema Kiddush-Tour, warum und wieso, und Kostja, der als einziger Englisch konnte, hatte übersetzt. »Gerechtigkeit kommt nie, wenn man sie braucht«, sagte Vova jetzt. Er war sehr sanft. Er aß seinen dritten Blinchik mit Crème fraîche und Kirschmarmelade, und die Marmelade klebte an seinen Wangen und an seinem schweren Karabinerkinn. Lou kann seinen vollgekotzten Hut natürlich vergessen. »Der hat 100 davon«, sagte Rabbi Balaban. »Kann ich die Schüssel mit dem israelischen Salat haben?« »Darum hat er also nichts gesagt.« »Warum soll er was sagen?«, sagte Mamascha. »Er hat ihn mir selbst hingehalten. Ein Gentleman.« »Aber woher hat er dich mit Ritualwein besoffen gemacht und auf die Herrentoilette entführt? Macht man das, wenn man gut erzogen ist?« »Wenn es Gerechtigkeit gäbe, wäre nicht nur deine Ingrid tot, du wärst es auch, du Teufel. Gib zu, sie hat es gemacht, weil du sie nicht geheiratet hast.« Es wurde wieder still in der Küche in der Italska, noch viel stiller als im Rudolfinum am Abend davor. Diese Art von Stille steht bei Swedenborg, tritt immer dann ein, bevor die Seele des in der geistigen Welt Angekommenen geschätzt wird. Was tat dieser Mensch, als er eine irdische Gestalt hatte? Wen betrog er? Wen verführte er? Wen brachte er um Leben oder Geld? Und dann kommt der Augenblick, in dem laut aus den Tagebüchern des Hinüberwandernden vorgelesen wird oder seine geheimen Gedanken in LED-Schrift auf eine große Wolkentafel projiziert werden. Bei den Karabiners in der Küche war es ähnlich. Nur dass der, der jetzt gleich geprüft werden sollte, gar nicht da war. Ich. »Schön, nicht?«, sagte Vova. »Was soll schön sein, bitte?«, sagte Mamascha. »Dass wir alle zusammen sind.« »Ja, das ist schön, das ist wahr.« Auch Balaban sagte, dass er das schön finde, und Vova und Mama sahen den alten, bärtigen Kerl mit den kajalschwarzen Lidern, der sich in ihr Haus und in ihre Familie eingeschlichen hatte, von oben herab, aber nicht unfreundlich an. »Wenn Soli hier wäre, wäre es noch schöner«, sagte Vova. »Und warum ist er nicht hier?«, sagte Mama. »Weil er beim Onanieren in einem Fitnessclub erwischt wurde.« Er hob den Stock hoch und deutete mit dem Knauf auf das wichsende Heine-Plakat. »Und weil er denkt, dass wir das nicht wissen.« Alle lachten. »Und weil er glaubt, dass er jemanden umgebracht hat.«
»Nein, echt?«
Die Werbelinsee-Sache war Mama und Serafina neu. Davon hatten sie in Miami und Prag nichts gehört. Vova, als ehemalige Sekretär des Schriftstellerverbands gewohnt, die Tagesordnung zu bestimmen, nickte auffordernd Balaban zu, doch der hatte keine Lust, eine Geschichte zu erzählen, in der er nicht selbst als Hauptfigur auftrat. Also erzählte Vova, nachdem er mit lautem Gluckern noch schnell ein halbes Glas Kwas geleert hatte, vom großen Klaus-Müller-Porträt im Hamburger Abendblatt. Müller, der neue literarische Superstar, der deutsche Pasternak, wie er jetzt überall hieß, berichtete, wie er das 1000-Seiten-Werk Die Litze nur unter der Anleitung von Solomon Cherubina schreiben konnte, von ihm entmutigt, ermutigt, ignoriert. Einmal habe ihn der beherzte deutsche Hasser sogar in einen See gestoßen, so wie man sein Kind ins kalte Wasser wirft, weil er ihm zeigen wollte, wie es ist, wenn aus der düsteren romantischen Welttheorie Wirklichkeit wird, worauf er, Müller, wiederum so getan habe, als wäre er ertrunken, und das tue ihm natürlich sehr leid, weil seit diesem Tag Solomon Cherubina verschwunden sei. Und darum hat unser kleiner wichsender Schwachkopf mit 43 Allier gemacht, wie überflüssig. Das ist so, als würde er sich erst jetzt beschneiden lassen. Beschnitten kommt niemand auf die Welt, sagte Mamascha mit lolitahaftem Klingeling in der brüchigen Seniorinnenstimme. Dieser Tonfall war ihre Spezialität, wenn sie andere mit Gedanken überraschen wollte, die fast nichts mit dem Vorhergesagten zu tun hatten. Unser Soli war schon 16, als wir ihn im israelischen Krankenhaus abholten und sein Pipi in einen blutigen Verband steckte. Das war deine Schuld, Wolfczyk. Du hast mir 1963 verboten, mit ihm nach Budapest zu fahren und es dort vom besten ungarischen Mohel machen zu lassen. Weißt du das nicht mehr? Ich bin stolz auf ihn.
Du? Seit wann ist dir die Tradition wichtig?
Schon immer. Nicht erst seit gestern Abend, Herzchen. Mama hob den Finger und schrieb den Namen der toten Zahnärztin in die Luft.
Nein, natürlich nicht, entschuldige, sagte Wova der Schreckliche sanft.
Und dann erinnerten sich beide gleichzeitig an Los Garderobenansprache, die zwar ein paar Längen gehabt hatte, aber vor allem Mamascha wegen ihres ausgesprochen privaten und bekenntnishaften Charakters sogar noch besser gefallen hatte als das Konzert. Lou, blass und müde von seinem 3-Stunden-Auftritt, mit Schweiß in den jugendlich schwarzen, dünnen Augenbrauen, hatte seine Worte leise und vorsichtig wie ein Träumender gewählt. Erst sprach er davon, wie er, der Sohn eines gottlosen Gangsters, Gott in der Musik gesucht habe, wie eines Tages eine Akkordfolge, die es 100.000 Mal gab, von ihm selbst gespielt, eine überraschende melodische Wendung bekam. So hatte er Conny komponiert. G-D-A-C und als Refrain eine von den Beatles gestohlene Moll-Kombination. Als Prophet Elia den großen König als Baalheiden und Hypochonder beschimpfte, konnte er sich Elohim nicht näher gefühlt haben als Lou, wenn er in der Hollywood Bowl vor 10.000 Leuten Conny sang. Aber wie lange konnte das funktionieren mit einem einzigen Hit? Also hat er begonnen, den Sinn des großen Unsinns und sich selbst zwischen den Beinen seiner Groupies zu suchen. Je jünger, rosiger, haarloser, desto größer der Transzendenzeffekt. Als das nicht mehr half, kamen die Drogen, dann die Gin Tonics und dann das totale Cold Turkey-Nichts. So landete er, wie er heute sagen würde, schließlich bei den lauwarmen Ideen von Siddhartha Gautama, alles einsehen, wie es ist, nicht mehr wollen als angebracht, und in einem neobuddhistischen Tempel in den Hügeln von Malibu. Und dort, hatte Lou noch leise, aber auch artikulierter erklärt, würde er wahrscheinlich bis heute die Zeit und sein Talent totschlagen, wäre nicht eines Tages ein Mensch im Erdgeschoss seines Mid-City-Hauses aufgetaucht, ein Freund, Geschäftspartner und Untermieter seines Sohns, der ihm wie ein komischer, Schrägstrich, missratener Zwilling seines Großvaters Heimele Iku Rodgers vorkam, des Gründers der Westküstenmafia. Dasselbe olivfarbene, ernste, ausdrucksstarke, notgeile Gesicht, ebenfalls mindestens 3 jiddische Worte pro Satz, und eine todesverachtende Geringschätzung von Geld, wenn es darum ging, es für Luxusgüter rauszuwerfen. Dieser, wie aus der Zeit gefallene Mensch hieß, so Lou mit einem plötzlich leicht angewiderten Ausdruck in seinem sexy Ponem, Noah Fantabile oder Cantabile oder so ähnlich. Und obwohl er wie ein Clown angezogen war und auch so gestikulierte, aß, dachte und sprach, überraschte Lou irgendwann mit einem goldrichtigen Oldschool-Statement. Es ging um 2 kleine, noch nicht mal besonders hässliche Bnei Akiva-Mädchen, die eines Morgens an seiner Tür klingelten und selbstgebackene koschere Brownies verkauften, angeblich um das eingenommene Geld für den Bau des 3. Tempels zu spenden. »Ich habe ihnen natürlich sofort die Tür vor der Nase zugeknallt«, hatte Lou in der Rudolfinum-Garderobe seinen ehrfürchtigen Zuhörern erzählt. »Aber plötzlich stand der galizische Clown halbnackt vor mir. Er spuckte prustend einen riesigen roten Sexknebel aus und sagte, »Was ist los, Mr. Lou? Keine Lust auf eine Mitzwe? Auf die vom Talmud vorgeschriebene gute, heilige Tat? Nur schön. Auch okay. Immer noch besser als schlechter Jid als ein falscher Goy.« »Nein«, schloss Lou
und hob im Neonlicht seines kahlen, überheizten Umkleideraums, schon leicht angeschickert, den Weinbecher. Mehr hat Heimeles stotternder Wiedergänger nicht gesagt. Aber mir hat es trotzdem gereicht, um auf den richtigen Weg zurückzufinden, Ladies und Gentlemen. Darum die Kiddushtour, darum wieder der Glaube an den Glauben der Väter, darum mosaischer, lieber Jericho als Nichtspragmatismus mitten in den fatalistischen Nullerjahren, darum am Ende jedes Konzerts ein Ständchen für die jiddische Mame per se, die bisher immer im Publikum saß. Und dann rief er in den leise einsetzenden, vorsichtigen, schleppenden Applaus seiner Garderobenklack hinein aus: »Wer Wurzeln hat, wird auch beim stärksten Wind nicht weggeweht. L'chaim, Frau Karobina.« Mamascha war mit der Erinnerung an den gestrigen Abend vor Wowa fertig. Während der alte, traurige Romeo noch daran dachte, wie pathetisch und halbintelligent er Lus Gerede fand und wie er später die betrunkene Mamascha überall gesucht und schließlich schief wie ein zerbrochenen Besenstiel auf dem Stuhl vor den Herrenklos wiedergefunden hatte, sagte sie: »Du hast recht, Wowa Leben. Das war kein Abend wie jeder andere. Lu hat mich überzeugt.« »Wowa Leben? Seit wann kannst du Jiddisch? Hat er dir das auch noch beigebracht, dieser alte Potz? Unsere Renegaten hatten anspruchsvollere Saulus-Erlebnisse als er. Kössler war praktisch tot, bevor er uns verriet. So einfach wird man, Kroseret Betschuwa?« »Hör auf, ich rede über unseren Sohn, nicht über die Parteilinie. Er ist kein schlechter Junge, ich kenne üblere Typen. Noch Tee, Rabbi?« »Ein Junge, der Leute, die ihm nicht passen, ins Wasser schmeißt, der sich, wenn ihm danach ist, mitten auf der Straße in den Schritt greift, der seinem armen alten Vater 40.000 Euro schuldet und einfach nicht wiedergibt.« »Ich dachte, Papa«, sagte Serafina, »nur hat dir das Geld schon gegeben, das hast du mir selbst erzählt.« »Nein, wie kommst du darauf?«, log Wowa. Dann sagte er zu Mamascha: »Kann es sein, dass Solis Noah derselbe Idiot ist wie der, von dem uns dein Lou gestern erzählt hat? Warum ist unser Sohn mit diesem nutzlosen, verwöhnten Schwachkopf so«, er kreuzte Zeige und Mittelfinger, beide haarig und krumm, »als wären sie Brüder? Ist er auch eine Null?« »Nein, er ist keine Null«, sagte Mamascha. »Er ist zu empfindlich, er hat oft übertriebene Ansichten und onaniert zu viel. Na und? Er ist unser einziges Kind. Ich hab lieber ihn statt Kreisky als Sohn. Ist es gut für Solchik im Heiligen Land, muss es so sein. Und damit sollten sich auch die unter uns abfinden, die 49 schon die Papiere für Birubidjan beantragt hatten und in der Mlada Fronta seltsame Manifeste veröffentlichten.« »Woher willst du das wissen? Du liest Zeitungen? Wer fragt das? Der dümmste Mensch der Welt?« »Papa«, sagte Serafina in die kurze Pause hinein, in der beide nach neuen Beleidigungen suchten. »Warum hast du Soli bis jetzt nicht gesagt, dass Müller lebt?« Wie immer folgten bei ihr Gedanken Gefühlen, nicht umgekehrt. Erst donnerte es in Serafinas extrem emotionaler Welt. Soli, das einzige hundertprozentige Karobinerkind, wie gemein. Der Blitz der Erleuchtung kam lange danach, wenn überhaupt. »Vergessen«, sagte Wowa. »Vergessen? Kann man nicht einmal etwas vergessen«, sagte der alte Romeo wütend und schlug nicht allzu kräftig mit der Faust auf den Tisch. »In meinem Alter, mit meiner Geschichte, mit Rückenschmerzen wie die Inquisition?« »Nein, kann man nicht«, erwiderte Serafina endlich erleuchtet, und jetzt wurde das Frühstück in der Italska zu einer unschönen Psychoschlacht. Serafina schlug ebenfalls auf den Tisch, natürlich stärker, und hob den Arm in Richtung Papascha, aber der Rabbi hielt sie zurück. So sagte sie nur leise und traurig: »Warum habt ihr mich immer noch nicht gefragt, wie meine EMDR-Sitzung war, meine erste EMDR-Sitzung?« Mehrere unterschiedlich große rote Flecken erschienen auf ihren kräftigen Wangen und verschwanden nicht. Zwei winzige Tränen rannen links und rechts an ihnen herunter. Und Balaban, der Sex-Rabbi, bekam einen Ständer, weil ihn nichts mehr anmachte als Serafina, die litt, aber das sah natürlich keiner am Tisch. »Wie konntet ihr das vergessen? Weil ihr immer nur miteinander beschäftigt seid. Soli hat recht. In der Liebe seid ihr Teenager. Diese Familie, von der ihr redet, gibt es nicht. Uns habt ihr nur gemacht, weil ihr nicht aufgepasst habt.« »Euch?«, sagte Wowa. »Aber Djewotschka«, sagte Mamascha, »reg dich nicht auf. Oder doch, reg dich auf. Verbrenn Kalorien. Also, wie war deine Hypnose? War's interessant?« »Das ist keine Hypnose, Mama, und interessant ist auch nicht das richtige Wort«, sagte Serafina. Dann sagte sie: »Warum gibt es in diesem Haus immer so viel zu fressen?« und schob ihren Teller weg. Und dann erklärte sie arrogant, ohne eigenes tieferes Verständnis der Materie, den Unterschied zwischen traditioneller Hypnose und Francine Shapiros Traumtherapie. Sie sagte, jeder habe zwei Leben, eins, das er kennt und eins, das er vergessen hat oder vergessen soll. Und schließlich machte sie diese beiden sturen archaischen Wesen, von denen sie leider abstammte und deren Genome bestimmt nur Altägyptologen entziffern konnten, mit der von der Kont Prokopowa beglaubigten Zweitversion ihrer Lebensgeschichte vertraut. Vovo und Mama hatten offenbar schon schockierendere Eröffnungen gehört. Als es um Mamaschas große, dunkelrote Granatohrringe ging, fasste sich Mamascha an die Ohren und murmelte, »Die habe ich lange nicht mehr getragen, wo sind sie überhaupt?« Als Serafina sagte, endlich wisse sie, warum sie Angst vor Flughäfen habe und schlecht von Flugzeugverspätungen träume, statt wie jeder andere von Abstürzen, sagten Vova, Mamascha und der Sexrabbi gleichzeitig, »Sei doch froh!« Als Serafina Vova fragte, ob Djeduschkas Leben wirklich $40,000 wert gewesen sei, machte Vova sein Stein-in-Stein-Agenten-Gesicht und sagte, das war das Startkapital für die Emigration, während Mama sich schnell eine neue Idee für das Agentenmärchen in ihren ewigen Küchenblock notierte. Und nachdem sie Serafina in Dreisatzstil ihrer Therapeutin den Schlussakkord gesetzt hatte, habe ich mich als Kind auf dem Schoß meines Vaters fremd gefühlt? War ich froh, als ich erfuhr, dass offensichtlich alles nur Fake war? Spüre ich heute, dass er doch mein Papascha ist? Sagte Papascha zu Mamascha, »Na, dann ist ja alles gut, Herzchen, 1:1. Ich verzeih dir Miami und du redest nie wieder über Ingrid mit mir.« Ich war nicht an diesem Morgen in der schwach beleuchteten Italska-Küche, obwohl sie es alle wollten, aber wäre ich da gewesen, hätte ich spätestens an dieser Stelle einen Auftritt gehabt, wie man ihn von mir aus deutschen Fernsehtalkshows kennt, als ich noch eingeladen wurde. Von einem intellektuellen Jähzorn übermannt, in dem nur die besten Schüler in Cheder von Bucac ausgestattet waren, hätte ich gesagt, Rabbeinu Scheleuno, das erinnert mich doch an was. Das ist wie die Geschichte vom toten Hund auf dem Balkon. Serafina, warum fällt dir das nicht ein? Weil du eine Frau bist? Wenn die Cherubinas eine Nation wären, müsste ein solcher Tag in die Geschichtsbücher brennen sollen Leute, die sowas ihren Nächsten antun. Und dann hätte ich meine Lippen zu einem stummen, bösen Klugscheißer-Lächeln verlängert. Also, das war so. Mamascha, die Natur nur von Van Gogh-Drucken und Tiere aus dem Zoo kannte, hatte ein paar Jahre einen Hund, einen lahmen, langweiligen Dalmatiner mit einem Thomas-Bernhard-Gesicht und dem lächerlichen jüdischen Namen Pessach, der eines Tages vor der Talmud-Tora-Schule am Grindelhof von einem Schneeräumwagen überfahren wurde, weil er nicht schnell genug aus dem Weg gegangen war. Den Hund hatte sich Mama besorgt, weil Vova sich Ingrid besorgt hatte, aber das wusste Mama nicht, solange der Hund lebte und Ingrid. Arme Unbewusste, ich erzähl mir meine Märchen selbst, Mama. Wie oft sah sie auf dem Boden neben dem Hundekorb, säuselte auf russisch Babyzeug und streichelte Pessachs Bauch bis knapp vor die Hoden. Pessachs Erektionen ignorierte sie, und wenn Serafina und ich sagten, Mama, das ist ekelhaft, sagte sie, das ist sein Charakter, dafür kann er nichts, und mit mir hat das auch nichts zu tun. So ein kluges, liebes Tierchen, guckt mal, wie er sich schämt und die Ohren hängen lässt. In dieser Familie hat mich lange keiner so angeschaut. Dann passierte der Slapstick mit dem Schneewagen. Vova war gerade bei mir in Berlin, in der Swinemünder, deutsch-russischer Erdgaskongress. Alle anderen Teilnehmer schliefen im Adlon oder im Hotel de Rome, nur er sparte und machte Schweißflecken in mein damastbezogenes Bett. Kaum war er da, kriegte ich schreckliche Sehnsucht nach der Hartungstraße und er fand einen Grund für einen überraschenden Hamburg-Besuch. Jemand aus dem Warburg-Clan wolle den Buddha kaufen und käme ohne mich bei Darius Mann nicht ins Atelier. Er solle mir nicht böse sein. Vielleicht bekomme er jetzt endlich sein Geld zurück. Im Zug kam eine SMS von Serafina. Gut, dass du kommst, Karotte. Vova, der Schreckliche, ist nicht mein Vater. Ein tschechischer Grieche aus Düsseldorf hat mich nachts um 3 angerufen und mir alles gesagt. Oder war es ein griechischer Tscheche? Wenn es wahr ist, springe ich. Ich schrieb, was sagt Mamascha? Stimmt es? Spring. Sie schrieb, sie kann jetzt nicht mit mir reden, sagt sie, weil der geile Pessach überfahren wurde und sie ein Grab für ihn sucht. Sie ist froh, dass es raus ist. Als ich in die überheizte Hartungsstraße reinkam, lag Serafina halbtot im Bett auf dem Rücken wie ein angeschwemmter Wal und sagte kein Wort. Der tote Pessach lag, eingewickelt in die Decke, in der Mamascha sonst den Topf mit dem Buchweizengrieß warm hielt, auf dem Balkon. Und Mamascha saß in der Küche und legte Patiencen und redete nicht. »Mama«, sagte ich, »ist es wahr?« »Ja«, sagte sie nach einer langen Pause, während auf dem Küchenfenster eine riesige Frostblume aufblühte. »Pessach ist tot. Mama, das meine ich nicht.
Was sagt Papa? Er hat vorhin angerufen. Alles in Ordnung. Er kann ja sonst auf Reisen nie, aber bei dir kein Problem. Mama, ich wechselte taktvoll das Thema. Warum liegt der tote Hund auf dem Balkon? In Pinneberg ist ein hübscher Dalmatinerfriedhof, aber die Friedhofsgärtner haben alle mexikanische Grippe. Und in der Wohnung würde der Hund schlecht werden. So war das, als Serafina erfuhr, dass sie angeblich einen falschen Vater hatte. Und jetzt, nachdem sie erfahren hatte, dass er doch der Richtige war, wurden ihre Gefühle genauso ignoriert. Es war Vovas und Mamas sowjetische Schule. Worüber man schweigt, das gibt es nicht. »Papa«, sagte Serafina endlich und steckte sich, um nicht gegen den Tisch zu schlagen, irgendwas zum Essen in den Mund. »Freust du dich gar nicht, dass du mein Papa bist?« »Doch, doch, doch. Willst du nicht wissen, warum Mama mir und dir den peinlichen Walle als genetischen Strohmann angedreht hat?« »Ja, ja, natürlich. Nu, warum, Herzchen?« »Exkurs. In Vovas STB-Papieren, auf die ich damals noch in Berlin im Internet wegen des falsch geschriebenen Vornamens gestoßen war, gab es nicht nur die Operationsakten von IM Quido. Jemand, Kostja, Sekora, Mr. X, hatte an Wladimir Vova Karubinas Verpflichtungserklärung handgeschriebene Seiten mit seinem Lebenslauf geheftet. Die unsanften Revolutionäre vom südböhmischen STB-Archiv hatten jedes Blatt gescannt, hochgeladen, transkribiert. Ein Lebenslauf mit Poesiepotenzial? Vielleicht. Vor allem aber wusste ich das meiste nicht. Die Familie hieß eigentlich Rubinerstein und stammte tatsächlich aus Butschatsch, ehemals KUK. Der Name wurde 1919 geändert. Der Vater von Vova, Djeduschka, marschierte mitten im Bürgerkrieg ins Rathaus von Stanislavov und schlug dem Standesbeamten das slawische Kamenev vor. Der Beamte, seit 1897 auf demselben Stuhl, war gut informiert und wusste, dass dieser Name an einen anderen, prominenteren Juden vergeben war, einen berühmten Oktoberrevolutionär. Aber er ließ sich auf einen Kompromiss ein. Karubiner. Wahrscheinlich waren die Karubiners trotzdem mit der Familie des Stalin-Freunds und Feinds Leo Kamenev verwandt, aber nur indirekt über einen angeheirateten Onkel, der in Baden-Baden an Syphilis starb, und spätestens seit 1940 verloren sie darüber kein Wort mehr. Der künftige I.M. Quido wuchs als Wladimir Vova Karubiner in der elitären Datschensiedlung Pokrovka bei Moskau auf. Er kam in die Grundschule in Pokrovka, später aufs Gymnasium in Moskau. Sein sechstes Lebensjahr verbrachte er in der Kinderstation einer Tuberkuloseklinik. Er las tagsüber Pionierliteratur und die ganze Nacht Marx für Kinder aus der Krankenhausbibliothek. Und er bekam fast nie Besuch, weil die Eltern ständig durchs Land trampten und Schwarzmarktware organisierten. Irgendwann fuhr die harte Mutter Karubina, eine frühe neue Russin, bei minus 20 Grad 100 Kilometer auf einer offenen LKW-Laderampe nach Kapustowo, um ein paar Kanister mit Salzgurken zu holen. Und eine Woche später war Vova halbweise. Er schluckte das runter. Er hatte Schlimmeres hinter sich. 10 Monate Krankenhauskleidung, in der Hand immer ein altes Marmeladenglas, in das er seinen grauen Auswurf spucken musste. Im Auswurf schwammen die großen, langen Kochstäbchen wie Fische. Um sich von ihrem Anblick nicht zu übergeben, sagte der kleine Vova leise, »Macht, was ihr wollt, und ich mach, was ich will.« Das dachte er auch, wenn Kinder in der Nacht Blutstürze hatten, an ihrem Blut erstickten und von flüsternden Schwestern weggetragen wurden. »Und seitdem, Serafinchen«, sagte Mama, die jetzt in der italienischen Küche fast wörtlich die Geschichte erzählt hatte, die in Vovas Geheimdienst CV stand, »seitdem hat dein Vater dieses unwiderstehliche »Lasst-mich-in-Ruhe-Leuchten« im Gesicht. Und er ist außerdem so ein schöner Mann. Und er hat so große...« Sie wurde rot. »Also verliebte ich mich in ihn.« Sie sah zu ihrem inzwischen 77-jährigen Meister und Quälgeist hinüber. »Ja, ja, guck mich an. Seitdem liebe ich dich, du Aas.« »Na und?« sagte Serafina. »Ich hab hier nicht nach Papas Charakter gefragt.« Ihre Dankbarkeit für über 40 Jahre warme Kleidung, zu viel Figurkritik und eine tief im Psychologismus des frühen 20. Jahrhunderts verankerte geistige Indoktrination hielt sich noch mehr in Grenzen als sonst. Sie war so genervt, so unsubmissiv, so rebellisch, dass Balaban auf das von Mama zugemauerte Küchenfenster zu starren begann und sich andere, wehrlosere Frauen vorstellte. Etwa die minderjährige Tochter von Rabbi Singer, dem Leiter des Lichtensteiner Chabad-Sanatoriums. »Scheiße, Mama, wie meinst du das?« »Das ist doch ganz einfach. Wieso verstehst du das nicht?
Sie versteht es nicht, weil sie das Leben nicht kennt. Du guckst nur fern, chattest, surfst. Die beiden letzten Worte sprach sie mit starkem russischem Akzent aus. Und telefonierst so viel wie eine Telefonistin. Eine Zeit lang, Serafinchen, sagte Mamascha dann milder, dachte ich, ich kann, ich darf, ich will so ein Scheusal nicht lieben. Verstehst du jetzt? Hast du so eine Frau schon mal in einem Film gesehen? Das war in dem Jahr, als ich es mit Valja versucht habe, 1956. In dem Jahr, Herzchen, sagte Vova, in dem du fast jede Woche wie eine Katze an meiner Studentenwohnheimtür gekratzt hast. Hätte es dir nicht gefallen, hättest du nicht aufgemacht. Wir haben, liebe Kinder, sagte Vova, als säße ich neben Serafino, nicht der böse fremde Sexrabbi, immer nur armenischen Cognac getrunken, alte Tangoplatten von Zatkin gehört und uns gegenseitig leise Puschkin-Gedichte vorgelesen. Und als wir das Licht ausmachten, schliefen wir praktisch sofort. Vorher gab's manchmal nur ein bisschen Geschrei und Streit mit meinem Zimmergenossen Umur, dem usbekischen Agronomiestudenten, der den ganzen Tag depressiv im Bett lag und mein Bett anstarrte. Viel lauter wurde es danach aber nicht. Er grinste stolz wie ein 16-Jähriger nach seiner ersten Nacht. »Bist du mir böse, Wovchik?« sagte Mamascha. »Weil er war mein Ehemann, als ich sie mit dir gemacht habe.« Sie guckte zu Serafina herüber. »Das konnte ich doch damals niemandem sagen, schon gar nicht dir.« »Mein Herz, wir können uns nicht die Zeit und die Moral aussuchen, in der wir leben,« sagte Vova. »Es gab mal einen Mann in Butschatsch, der hatte mit 3 verschiedenen Frauen 3 Kinder, und jede Frau erzählte ihrem Ehemann, es wäre von ihm. Alle in Butschatsch wussten es, die Ehemänner auch. Die Geschichte hat mir Djeduschka erzählt, als ich noch klein war, um mir zu zeigen, ich weiß gar nicht mehr was. Du hättest aber nicht nach Miami fahren sollen. Das war schlimm, das war kein Leben ohne dich. Och, was für schreckliche 4 Jahre. Blutdruck, Verdauung, Träume, alles im Arsch.« Da er Russisch sprach, klang Arsch nicht so schlimm. »Und manchmal ist Soli aus Berlin gekommen und hat ein Gesicht wie Ödipus gemacht. Das klang bösartiger.« Mama sagte nichts und stand mühsam auf. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie sich wie eine Greisin bewegte. Serafina begann autistisch mit einem Bein zu wippen und gegen das Tischbein zu treten. Und Balaban stand wortlos auf und ging raus. Er kam sofort zurück, machte in Richtung Vova ein Zeichen, erhob jesaihaft die Hand gegen ihn, steckte den Zeigefinger aus und ging endgültig raus. »Und wie ging es dir? Warst du in dieser Zeit auch nur eine Fremde in deiner eigenen Haut?« sagte Vova zu Mamascha. »Ja, ich auch. Du hast mich also in Miami vermisst? Ich vermisse dich schon, Wovchik, wenn du eine Zeitung kaufen gehst. Oder, sie machte in der Luft 2 Anführungsstriche, im 4 Jahreszeiten einen Tee trinkst. Oder wenn du nach Bergedorf fährst. Warst du bei ihrer Beerdigung?« »Das«, sagte Vova mit der Würde eines heiligen Heuchlers, »würde ich dir niemals antun, mein Herz. Das wäre Betrug, das wäre nichts Sexuelles mehr.« »Hör auf den Tisch zu hauen«, sagte Mama zu Serafina. »Du bist nicht mehr 8.« Sie stand auf und begann, die Teller einzusammeln. Jedes Mal, wenn sie sich zur anderen Seite des Tisches vorbeugte, drohte sie, nach vorn umzukippen, fiel aber doch nicht. »Ich wusste immer, von wem du bist, Serafina. Dein Vater war immer dein Vater. Also, was beschwerst du dich?« Vova nickte. »Und gib mir deinen Teller.« »Guck mich nicht so an, Mädchen. Ich bin unschuldig. Du hast es gehört«, sagte Vova. »Ich sagte, guck nicht so, sonst fängst du dir eine.« Er fing an zu lachen. »Das war witzig, oder? Und ihr sagt immer, dass ich nie Witze mache, du und dein bekloppter Bruder.« In diesem Augenblick wurde der unverdrahteten, unbenebelten Serafina auch ohne EMDR-Kopfhörer klar, dass sie aus einer Familie von Irren stammte. Sie selbst fand sich nicht irre. Sie fand, dass sie ein paar Probleme hatte, ungewöhnliche, berührende Probleme, die sie mit Hilfe der Kohn-Prokopova und einiger weiterer EMDR-Sessions beheben und in der bulimischen Enkelin des Meisterspions einbauen würde, mehr nicht. Aber sie musste jetzt aufpassen. Sie durfte sich nicht, wie fast immer in den letzten 46 Jahren, von Mamas und Papas russischem Irrsinn anstecken lassen. Sie musste ruhig bleiben und am besten den Alten eine Frage stellen, auf die sie sich wie Hunde auf einen Knochen stürzen würden, um nicht weiter auf ihr selbst herumzukauen. Aber ihr fiel keine Frage ein. Darum dachte sie an etwas ganz anderes, Notfallplan B, so hatte es ihr die Therapeutin beigebracht. »Ich habe also an Wiedergeburt gedacht, Karotte, verstehst du das? Ich dachte, wer glaubt, dass er wiedergeboren wird, ist generell vorsichtig und genauso ein angenehmer Typ wie ich.« So endete auch schon fast ihre E-Mail an mich, die sie gleich nach dem Frühstück und einem falls es dich interessiert, schnellen, experimentierfreudigen und absolut unincestuösen GV fertigschrieb. Wer nämlich auf Inkarnation und Seelenwanderung steht, der macht keine Gemeinheiten. Der weiß, er könnte sein Opfer im nächsten Leben wiedersehen. Nach diesem Prinzip lebe ich. Sicher ist sicher und das einzige Opfer, das ich je hatte, warst du. Das tut mir leid, ich entschuldige mich. Wir waren Kinder, wir sind es immer noch. Und die Alten haben nie richtig auf uns aufgepasst, weil sie immer nur aufeinander aufpassten. Du hast recht. Mir hat das immer sehr wehgetan, viel mehr als dir, du narzisstischer Eisklotz. Darum gab ich wie alle Misshandelten die Misshandlung weiter, an dich. Also tut mir leid, dass ich dir in Prag an die Wäsche gegangen bin, aber du hast es irgendwie provoziert. Und dass du mir früher vor dem Einschlafen die Füße massieren musstest, war auch scheiße von mir. Having said that, fällt mir deine komische Israelin ein. Hast du nicht erzählt, dass du mal nachts aufgewacht bist und sie hatte ein Messer in der ausgestreckten Hand und die Hand war über dir? Und mit der willst du wieder zusammen sein? Lieber als mit uns? Kleiner, ich will dir nicht erst bei meiner Nobelpreisverleihung wieder begegnen. Komm endlich nach Prag. Rette mich, rette dich, rette diese Familie. Wir haben nur die. Und zu erben gibt's auch was. Vova, der gar nicht so schreckliche, sagt, dass du keine Angst wegen der Schulden haben musst. Er stundet sie dir einfach bis nach seinem Tod. Komisch, ich dachte, der geküpfte Noah hätte ihm längst die 40.000 zurückgezahlt. Nachdem Serafina die Mail weggeschickt hatte, guckte sie lange aus dem Fenster. Der Rabbi lag wieder hinter ihr auf dem Bett und las die australischen Rezensionen seines Buchs. Der Himmel über den roten und braunen Dächern von Vinohrady war bis zum grün bewachsenen Petrjin-Hügel immer noch so hellblau klar wie vorhin und sie dachte, sieht wie eine riesige Titte aus. Und bei Jaja, den Gentest spare ich mir lieber, zu viel Information. Was ist, wenn doch, weil er mein Vater ist? Dabei fing sie an zu weinen, kurz still für sich. Dann schickte sie mir noch schnell eine zweite E-Mail. Übrigens, mir fiel doch noch eine Frage ein, um die Irren abzulenken. Ich sagte, Mama, warum hast du in Luhapas Hut gekotzt? Sie sagte, weil er mich abgewiesen hat.